Wir sind Leo.
Leo.
Und Lexi.
Willkommen in der WNWG.
Mach's dir gemütlich, hol dir einen Kaffee.
Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge.
Wer sagt es zuerst? Alle drei gleichzeitig.
Herzlich willkommen in der WNWG. Wir sind das erste Mal seit wieder längerer Zeit zusammen.
Ja, ich überlege gerade, wann haben wir uns denn das
letzte Mal? Ungefähr einen Monat.
Krass, so lange schon. Wir hatten Urlaub.
Oh ja, Urlaub war schön.
Was habt ihr im Urlaub gemacht?
Ich habe meine Kinder eingeschult. Also Elia ist ja in die erste Klasse gekommen. Dann war ich viel damit beschäftigt, irgendwie Wege zu begleiten und Dinge zu organisieren. Noah ist in die fünfte Klasse gekommen. Da war dasselbe Spiel. Dann haben wir zwei Katzenbabys bekommen. Um die habe ich mich natürlich ganz viel gekümmert. Ja, also...
Ja,
die sind echt,
die sind super süß.
Molly und Polly. Richtig, richtig süß. Ja, das war mein Urlaub. Ja, bei euch so.
Ja, wir waren zusammen campen, Leo und ich. Zwei Nächte, das war richtig schön. Wir hatten so gutes Wetter und hat Spaß gemacht. Schöne Landschaft.
Ja, und es hat richtig gut getan, so abzuschalten. Wir hatten davor ja 4 Wochen lang Einsatz. Und ich hatte gefühlt nur Frühdienste und davon musste ich mich echt erholen und das hat richtig gut getan.
Ja, das glaube ich.
Ja, sonst habe ich noch meinen Freund besucht.
Schön. Wie läuft es bei euch?
Super.
Das höre ich gerne.
Ja, hat mir eine Blase gelaufen, aber ich hoffe, die verheilt so langsam.
Falsche Schuhe.
Ja, eigentlich meine Wanderschuhe, aber irgendwie, ich habe schon, als wir losgelaufen sind, habe ich schon gemerkt, da tut's weh. Habe noch irgendwie versucht, so ein Taschentuch zwischen Socken und Fuß zu packen. Es hat auch ein bisschen das Ganze gedämpft, aber trotzdem nichts geholfen, die Blase.
Ich war am Ende des Urlaubs auf einen Polterabend eingeladen. Der war auch richtig schön und ich habe an dem Polterabend auf einer Isomatte auf einem Scheunenboden geschlafen. Und habe mir den Rücken komplett verspannt. Und humpel jetzt so durch den Kreißsaal. Ein bisschen blöd.
Ach, du bist auch gerade im Kreißsaal.
Ja.
Okay, cool. Ja, ich überlege, was war denn bei mir noch davor? Ich hatte ja Corona. Aber ich war ja ganz glücklich darüber, weil ich so einen schlimmen Dienst hatte oder eine scheiß Geburt. Und danach war ich so richtig... Habe ich euch das erzählt?
Nee.
Ach, dann erzähle ich euch doch auch mal davon. Naja, ich hatte einen Dienst mit einem Sternengucker. Soll man ja nicht mehr sagen, sage ich jetzt aber einfach mal, weil mir gerade der andere Begriff nicht. Eine Dorso posteriore Hinterhauptshaltung.
Ja.
Der Dorso ist hinten. Der Rücken ist hinten.
Eine hintere Hinterhauptslage.
Ja. Ja. Also Dorso posteriore Hinterhauptshaltung. Ja.
Ich habe es einfach noch ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Eine hintere Hinterhauptslage. Und ich war natürlich sehr motiviert. Weil wir das ja vorher in der Schule hatten. So. Und natürlich wurde alles ganz anders gemacht, als wie wir das gelernt haben. Die Frau lag auf dem Rücken. Sie hatte auch keine Schmerzmittel oder so. Und es war das zweite Kind. Das erste kam schnell. Und was ich krass fand, war, dass man so richtig gesehen hat, dieses wuchtige Hinterhaupt so. Also es kam nicht gut über den Damm, sage ich jetzt mal. Was auch nicht verwunderlich ist, weil die Frau einfach auf dem Rücken liegt. Die hätte da einfach mehr Platz gebraucht, ein bisschen Schwerkraft zur Hilfe. Aber die Geburt ging super schnell für eine hintere Hinterhauptslage. Alles eigentlich gut, Herzdünne gut, alles tutti. Und dann flüstert die Hebamme der Ärztin zu, ich glaube, wir brauchen eine Epi. Und dann hat die Ärztin quasi angesetzt und auch außerhalb der Wehe geschnitten und dann dreimal nachgeschnitten. Und... Ja, richtig übel, vor allem weil die Frau einfach keine Schmerzmittel hatte, ne?
Und außerhalb der Wehe und dann noch nachgeschnitten.
Ja, dreimal hat sie geschnitten tatsächlich. Und das war so der Moment, wo ich einfach abgeschaltet habe, weil ich wusste, du kannst hier eh nichts mehr machen. Und Dann bin ich abends halt feiern gegangen nach diesem Dienst. Meine ich, ungefähr so war das. Ja. Und dann habe ich halt Corona bekommen und dachte so, aber es kommt wie gerufen. Ich hatte so die Schnauze voll vom Kreis. Ich habe so viele Sektios betreut. Eigentlich fast mehr als normale Geburten. Deutlich mehr als normale Geburten. Dann noch diese Horrorgeburt. Und dann hatte ich Corona und dachte so, geil. Also ich war auch richtig krank, aber ich dachte trotzdem, geil, ich brauche gerade einfach eine Auszeit.
Oft ist es ja auch so, dass man dann krank wird, wenn man die Pause braucht.
Ja, ich habe sie gebraucht.
Du hast sie wahrscheinlich echt gebraucht und dein Kopf und dein Körper haben gesagt, jetzt ist Schluss.
Genau, ich habe die Quarantäne dann auch schon bis Tag 10 ausgereizt. Weil ich dachte, nee, dann hatte ich nur noch ein paar Nachtdienste auf der Wochenbettstation, aber die liebe ich ja. Genau.
Ach, schön.
Und ihr beide seid jetzt im Kreissaal.
Ja, ich bin jetzt, also ich habe heute meinen letzten im Kreissaal. Ich war jetzt nur 5 Tage dann da.
Hä? Das ist ein kurzer Einsatz.
Total kurz, total komisch. Aber naja, ich finde es okay. Gestern war auch echt anstrengend, von daher.
Gestern waren die 3 Geburten?
Gestern waren 3 Geburten in meinem Dienst. Ja, es fing eigentlich an, ja, langsam an. Montag und Dienstag habe ich jeweils nur eine Frau mit einer PDA betreut und war dann auch bei der Geburt nicht mehr dabei, weil das dann in die Nacht reinging. Dann hatte ich schon Feierabend. Am Mittwoch war es eigentlich super ruhig den ganzen Tag. Und ich hatte mit einer Praxisanleiterin Dienst, die dann immer mal gefragt hat, ja und, was willst du noch lernen? Was wollen wir noch machen? Und ich war so, ja, lass mich überlegen. Wir sind dann einmal die Reha-Einheit von den Kindern durchgegangen. Cool. Das hatten wir auch noch gar nicht in der Schule. Und ich habe noch mal so ein paar Sachen im Kreißsaal irgendwie geguckt, wo was ist, einfach um das noch mal drin zu haben. Ja, und dann war ganz gegen Ende, ich glaube, ja, eigentlich als ich schon Feierabend hatte, ich glaube, ich bin ein paar Minuten länger geblieben, da war dann noch eine wunderschöne Wassergeburt.
Nein.
Ja, also ich habe zwar natürlich irgendwie nichts gemacht, ich war einfach nur dabei, habe am Ende ein bisschen die Herztöne abgeleitet, aber sonst... Aber einfach nur zu gucken ist ja auch schön.
Ja, und so perfekt. So genau, soll es sein.
Fand ich genau richtig, so als Einstieg. Und bevor die Plazenta überhaupt kam, wurde ich dann nach Hause geschickt in meinen Feierabend.
Okay.
Genau, und gestern war, also nicht irgendwie, dass es so stressig aneinander war, sondern schon über den Tag verteilt. Erst eine Geburt im Vierfüßler, wo ich auch beim Dammschutz helfen durfte. Die Frau hat es auch richtig toll gemacht. Und dann eine Frau, die hatte auch eine PDA und der habe ich gut Mut zugesprochen. Die war so ein bisschen verängstigt von ihrer ersten Geburt.
Okay.
Aber die hat das auch dann richtig toll gemacht. Und dann habe ich eigentlich auch ja alles noch, also habe ich mit der Hebamme versucht, alles zu dokumentieren und alles wieder aufzuräumen und so weiter und saß kein einziges Mal. Hab dann irgendwann einmal mein Brot gebissen und dann gemerkt, ach nee, das und das könnte ich auch noch eben machen. Und dann war schon fast Feierabend und dann hieß es nur nach, ach, da ist noch gerade eine gekommen, schließ die mal eben ans CTG an. Ja, und dann zog die sich schon ihre Hose runter und fing an zu pressen. Ich habe noch die Hebamme gerufen, die nur, hol den Mann dazu und hol noch die Ärztin. Und dann... ich noch wieder raus, habe die Ärztin gerufen und als wir wieder reinkamen, war der Kopf schon geboren.
Krass.
Ja, da habe ich dann aber die Plazenta-Geburt auch nicht mehr abgewartet. Da wurde ich dann auch abgelöst von einer neuen Schülerin und sie nach Hause geschickt.
Okay, ja krass. 3 Geburten, ein Wunsch.
Voll schön.
Ja. Manchmal ist halt so gar nichts, wochenlang nichts und dann,
knallst dich 3 hintereinander. Ja.
Mega. Richtig schön. Schön.
Genau, jetzt bin ich heute gespannt, wie der letzte Dienst noch wird. Und dann habe ich am Wochenende frei.
Ist auch mal gut. Wo bist du danach?
Ab Montag bin ich im OP.
Okay. Vielleicht sehen wir uns.
Ja. Hm.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was ich alles sehen werde.
Mhm.
Ich finde Geburten auch, aber ich finde OPs auch irgendwie voll interessant. Ich war bisher nur bei ein paar Sektios dabei, aber längst nicht so viel wie du. Ich glaube, 3 oder 4 hatte ich bisher. Mhm. Und das
wie manch am Tag.
Ganz genau. ja. Mal schauen.
Oh, voll schön. Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Geburt.
Ist bei dir nichts los?
Gar nichts.
Nein.
Also, nur so das, was so routinemäßig im Kreißsaal anfällt mit Geburtsplanungen zum Beispiel. Aber wir haben gerade aktuell noch nicht mal eine Frau, die, naja, das stimmt nicht ganz. Wir haben zwei Frauen, die demnächst gebären könnten, aber Montag war eine Geburt, aber da war eine Schülerin dabei, die einen Kurs über uns ist und deswegen hat sie die bekommen. Und ansonsten war nichts los. Also
seit Montag kümmerst du.
Genau. Ist ein bisschen frustrierend, vor allem weil ich halt 8 Monate lang nicht im Kreißsaal war und so lange darauf hingefiebert habe, jetzt im Kreißsaal zu sein und ich mich diese ganzen Pflegeeinsätze und die Wochenbetteinsätze so durchgequält habe und teilweise auch so den Bezug zur Ausbildung dadurch verloren habe, innerlich. Und jetzt ist es ein bisschen schade, dass eben noch nichts war. Aber ich hoffe auf heute. Und ich denke auch, es war jetzt die Woche so heiß. Für viele Frauen war es vielleicht einfach zu warm. Und wenn der Körper merkt, ich kann in dieser Hitze nicht gebären, dann zögert er das vielleicht ein paar Tage raus.
I don't know. Ihr seid einfach auch ein kleines Haus. Ne? Ja. Wie lange bist du da jetzt eingesetzt?
4 Wochen.
Okay. Ja, immerhin besser als eine Woche. Ja. Stell dir vor, eine Woche und dann... Und
ja, aber das Ding ist, es kann sein, dass Leonie in den 4 Wochen 3 Geburten macht und du, die du an einem Tag, man steckt einfach so gar nicht drin.
Ja, das, aber so ist es leider. So ich kann es auch nicht ändern.
Ich bin ja im Winter bzw. Herbst auch bei dir im Kreis eingesetzt und ich freue mich auf die Ruhe.
Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam Dienste zu machen.
Ja, ich nehme mein Lernzeug mit. Und
ja, das habe ich jetzt auch viel gemacht. Ich habe jetzt gelernt, Sachen nachgeguckt, nochmal Artikel gelesen. Eine Sache fand ich jetzt ganz gut die Woche. Wir haben eine Frau mit Blasensprung und da war zuerst die Überlegung, ob sie schon eingeleitet werden soll. Und dann haben die beschlossen, sie warten noch einen Tag mit der Einleitung. Und dann hat die eine Hebamme mir empfohlen, wir haben so eine Liste, welche Duftöle man verwenden kann, zu welchen Zwecken. Und die Patientin hat eine Duftlampe in ihrem Zimmer und dann habe ich da Tropfen von den Ölen, die zur Wehenförderung da sind, konnte ich da reinmachen. Ich fand es ganz cool, dass die Hebammen auch so auf natürlichere Methoden auch so vertrauen.
Hat es was gebracht?
Und das werde ich heute Nachmittag sehen.
Ja, wenn du kommst.
Mal gucken. Und ja, das fand ich echt ganz schön. Und mit einer Hebamme habe ich mich darüber unterhalten, wie viel die Kinder schon im Bauch mitbekommen an seelischen Zuständen und auch wie viel die Seele der Kinder im Mutterleib auch schon sich formt. Mhm. Und das fand ich richtig spannend. Da hat sie mir auch einen Artikel gegeben, weil das total wichtig ist, einfach.
Ja, das passt zu meinem Thema. Ich bin ja gerade auf der Neo. Und was ich krass finde, also da sind richtig viele kleine Mini-Babys. Ich glaube, das kleinste wiegt aktuell irgendwie 400 irgendwas Gramm. Ja, und was ich so krass finde, ist, die sind dann da so dick eingepackt und liegen dann da. Und eigentlich hätten die noch voll die Freiheit im Mutterleib und könnten rumfloaten und Purzelbäume schlagen. Und jetzt sind die so der Schwerkraft quasi untergeben und müssen da liegen. Und das finde ich krass. Das tut mir voll leid für die Babys. Und richtig viele schöne Geschichten habe ich schon mitbekommen von so Wunderkindern eigentlich. Dass die Mütter oder eine Mutter hat mir gestern erzählt, die hat Zwillinge bekommen und die hatten dieses fetofetale Transfusionssyndrom. Mm. Und der Arzt hat ihr gesagt, das eine Kind stirbt auf jeden Fall und das andere, da liegt die Chance so bei 60%. Ciao. So hat er sie nach Hause geschickt. Die ist zusammengebrochen danach, hat sie erzählt. Und dann fing quasi so ein Spießrutenlauf an von Arzt zu Arzt. Sie wollten es eventuell ja operieren, das kann man ja so lasern. Und plötzlich haben sie gesehen, das eine Kind erholt sich. Das hatte plötzlich Fruchtwasser, obwohl es vorher gar nichts hatte. Und das wurde von Woche zu Woche tatsächlich besser. Und sie hat es dann bis zur 33. Woche geschafft und hat jetzt 2 kerngesunde Babys.
Oh, klar,
die haben ihre Sauerstoffabfälle und die eine wurde bis gestern noch sondiert. Aber sie sagt echt, ich halte hier 2 Wunder auf meinen Armen. Eigentlich hätten die gar nicht überleben sollen. So. Mm. Ohne, dass sie operiert wurden, ohne alles. Richtig, richtig schön.
Das ist schön.
Ja.
Ja.
Also das sind echt schöne Geschichten. Eine Frau, die hat ihr Kind in der 24. Woche einfach so bekommen. Es hat einfach entschieden, ich will nicht mehr. Der Muttermund hat sich geöffnet, sie hat Wehen bekommen. Und Der kleine Mann ist auch ein Wunder und der ist jetzt, wiegt fast 2 Kilo mittlerweile und hat es auch geschafft, ne? Ohne große.
Heftig.
Ja, krass, ne?
Ja, aber weiß man warum?
Nee. Nein, leider nicht. Das beschäftigt sie halt auch oder bei vielen ist gar nicht klar, so warum sagt der Körper, da hat ja auch eine Frau, in der 29. Woche kriegt sie einfach einen Blasensprung aus dem Nichts. Die erste Schwangerschaft verlief top, alles super, keine Zervixinsuffizienz, gar nichts von diesem ganzen Gedöns. Dann kriegt sie einfach in der 29. Woche einen Blasensprung.
Ach krass, lag sie dann noch ein paar
Wochen? Eine Woche hat sie noch geschafft und dann kann sie es auch nicht mehr stoppen, ne? Wenn es dann mal so richtig losgeht. Ja, und die Kleine liegt jetzt im Inkubator. Ja, aber das ist schon eine der, würde ich mal sagen, milderen Fälle, weil die hat so nichts, ne? Die muss jetzt einfach wachsen. Und man muss das halt beobachten, aber das sind halt auch richtig kranke Kinder. Hier ein Mädchen hat so ein Hydrops fetalis, die ist halt reif geworden. Dann hatten wir einen, der ist nicht krank, aber der ist ein richtig dicker Klopper, 5200 Gramm. Und der lag halt in einem Zimmer mit diesem kleinen Winzling. Und das war so witzig. Der hatte so dicke Pausbäckchen und eigentlich sieht er aus wie so ein 4 Monate alte Baby, so 3, 4 Monate alt. Aber halt diese ganze Körperspannung, die so Babys dann haben, nicht, ne? Einfach, ja, ein kleiner Wonneproppen. Also, da sind so viele Extreme irgendwie. Aber ich bin froh, dass da alle sehr nett sind. Ich habe viel Zeit mit den Eltern zu quatschen. Und man merkt so, dass die voll den Redebedarf haben. Und die sind da ja wochenlang, Tag ein, Tag aus, sind die da. Mhm. Und ich glaube, die sind froh, wenn die wen zum Quatschen haben.
Mhm. Also würdest du sagen, auf der Neo ist so die Gespräche oder die Interaktion mit den Eltern so das, was du am meisten machst?
Ja, weil wenn die Kinder am CPAP sind, darf ich die eh nicht wickeln und auch nicht versorgen. Und dann bleiben mir ja nur noch die Kinder zu versorgen, die also maximal so eine Flow-Brille tragen. Und das sind halt auch nicht so viele. Also es ist da so, dass eine Schwester hat dann 1 bis 2 Zimmer. In jedem Zimmer liegen so 2 Babys. Und dann haben die so ihre Zeiten, wann die gefüttert und gewickelt werden. Dann gehst du da mit und wenn du kannst, dann fütterst du und wickelst du. Oder du guckst einfach zu. Eigentlich ist viel zugucken und wenig machen. Und deswegen habe ich halt viel Zeit, mit den Eltern zu quatschen.
Ach, was ist CPAP? Was ist eine Flowbrille?
Also CPAP, ich habe das erklärt bekommen. Also in unserer Lunge herrscht so ein Druck von 4, irgendwas Piep. Und das CPAP-Gerät hält diesen Druck aufrecht. Das ist so eine Maske, die haben sie auf der Nase oder so Nöppelchen. Mhm. Und da wird dieser Druck in der Lunge halt hergestellt. Und man kann auch Sauerstoff mitgeben, wenn die Kinder das brauchen. Aber meistens geht es um diesen Piep in der Lunge irgendwie.
Okay.
Und die Flow-Brille, da ist dieser Piep nicht, sondern nur Flow, also nur Sauerstoff, aber auch nicht extra. Also in unserer Raumluft ist ja eh immer 21% Sauerstoff und durch diese Brille wird dann quasi nur dieser 21%ige Sauerstoff in die Lunge oder in die Nase gegeben als Unterstützung. Und wenn die aber einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben, kann man das hochmachen.
Okay.
Also CPAP ist diese Maske oder diese Nöppel mit diesem Piep und Flowbrille ist quasi nur so ein Sauerstoff-Flow sozusagen. Und das fand ich auch ganz spannend, dass die Kinder, weil der Sauerstoff geht halt nicht nur in die Lunge, sondern auch in den Bauch, dass sie ganz aufgeblähte Bäuche haben, weil das auch in den Magen, in den Darm, überall hin geht. Und dann kriegen die so einen CPAP-Bauch, wurde mir erklärt. Und was ich auch total krass finde, die werden ja, viele von denen werden noch sondiert. Ne? Dann haben die eine Magensonde liegen und dann gibt man quasi die Milch in so eine Spritze und dann läuft die mit der Schwerkraft ein. Und die finden das teilweise unangenehm und dann pressen die das raus. Machen die dann, dann kommt die ganze Milch durch die Magensonde wieder hoch.
Ah.
Ja. Und einer, der ist sich die ganze Zeit einen am Pressen, die Milch läuft rein, er presst sie wieder raus, die Milch läuft rein, er presst sie wieder raus.
Oh Gott, ja, so ein armes Würmchen.
Ja, das tut mir auch richtig leid, aber was willst du machen, ne?
Ich frage mich, was, also wenn wir jetzt dann fertige Hebammen sind in 1,5 Jahren und Vor- und Nachsorgen auch machen und wir eine Familie betreuen, die ein Kind auf der Neo liegen hat, ob wir dann auch mal mit der Mama dann zum Beispiel da hingehen dürften oder, also ich meine, das Kind ist ja wohl gut versorgt auf so einer Neo-Station, aber vielleicht wäre es auch dann für uns interessant, dann die dorthin zu begleiten.
Ich glaube, du darfst das bestimmt machen, aber ich glaube nicht, dass du es abgerechnet kriegst.
Oh ja, wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt, ja, ich wüsste auch nicht, ob ich das mache, weil da sind ja, also die Schwestern kümmern sich ja total gut um die Frau.
Ja, total, ja.
Ob da jetzt ein Bedarf ist, wenn ich da als Hebamme nochmal reinkomme und meine ganzen Keime und Bakterien mitbringe. Ich glaube, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist.
Aber auch eine super besondere Situation.
Voll, voll. Bei diesen, also wir haben zwei ganz, ganz kleine, hier 400 irgendwas Gramm, 400, 500 Gramm. Bei dem einen ist auch klar, also der hat nichts mehr im Hirn quasi. Also das ganze Hirn ist kaputt und die Eltern kommen auch nicht. Und eigentlich ist so klar, also auch wenn der überlebt, ist der so schwer geschädigt, der wird gar nichts vom Leben haben. Und dann, wenn die Eltern dann auch nicht die Entscheidung treffen, so wir stellen alles ein, dann vegetiert dieses Kind da so vor sich hin. Das finde ich auch krass irgendwie.
Ja, das ist super komplex an der Situation. Ne?
Voll. Aber es ist schön, wenn du da hingehst, wird eine gute Zeit, glaube ich.
Ja. Ich bin da auch bald, ich glaube Anfang Oktober oder so.
Ah, ja.
Und dann haben wir Schule, also ich bin irgendwie eine Woche da, dann haben wir 2 Wochen Schule.
Du bist
dann
noch eine Woche da?
Nee, dann gehe ich nach dem Schulblock wieder dahin.
Ich habe dann eine Woche Kreisel und eine Woche Wochenbettstation, wenn du dann die 2 Wochen auf der Neo hast, nach unserem Schulblock oder vor unserem Schulblock. Also es ist eine bisschen komische Zeitaufteilung im Oktober.
Es macht mich wahnsinnig, dass wir jetzt immer so kurze Wechsel haben. Mal hier, mal da, mal dort. Keine Ahnung. Das
ist irgendwie so seltsam zusammengeschnitzelt, während die Hälfte unserer Klasse ja jetzt ihren langen Externatsblock hat.
Ja, ich habe schon die ersten Hausgeburtsberichte.
Oh Gott. Oh, wer macht denn Hausgeburten mit?
Eva.
Ach ja, stimmt.
Und sie hat mir natürlich direkt erzählt und ich war ganz neidisch und habe ein bisschen von ihrer Energie aufgenommen. Ich dachte so, ja, dafür machst du es so.
Ja,
einfach dieses Gefühl so, du chillst, machst du dein Ding, dann kommt ein Anruf und dann geht's los, dann fährst du dahin und alles so unaufgeregt. Ich finde ja, im Kreißsaal ist alles immer so aufgeregt, wie so Hühner im Stall.
Ich glaube, du wirst dich in dem Kreißsaal, in dem ich immer bin, sehr wohlfühlen.
Ist auch eher gechillt.
Ne? Also es ist eher unaufgeregt. Es kommt ein bisschen drauf an, wer arbeitet und auch drauf an, wie viel los ist. Aber grundsätzlich ist es eher unaufgeregt.
Mhm.
Ja, wobei ich auch gedacht habe, wir haben halt, klar, man kann so diese Mappe, wo alles drinsteht, mit in den Kreißsaal nehmen, aber eigentlich liegt das halt alles.
Welche Mappe?
Die Akte von der Frau.
Ach so.
Wo alles dokumentiert wird.
Ja.
Es liegt eigentlich in unserem Stützpunkt und man ist so zwischendurch bei der Frau und dann geht man wieder zurück in den Schnittpunkt und schreibt alles auf und man hat ja auch mehrere Frauen, die man betreut und von denen man dokumentieren muss. Und da habe ich letztens gedacht, bei Hausgeburten ist es so entspannt, du setzt dich zu der Frau, kannst da dokumentieren, bist einfach da, musst nicht unbedingt was machen, aber kannst sie die ganze Zeit beobachten und sie hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist jemand dabei.
Ja.
Und das hast du im Kreißsaal halt so gar nicht. Es sei denn, du bist Schülerin und musst nicht irgendwie bei den anderen mithelfen, kannst dabei sein. Aber dann musst du auch die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass du zwischendurch die Hebamme dazu rufen musst oder vielleicht trotzdem noch an die Klingel rennen musst.
Ja.
Oder es ist, also dadurch entsteht immer irgendwie so ein Stress.
Mhm. Ja.
Und es wäre so viel schöner, wenn man sich einfach nur auf eine Frau konzentrieren könnte.
Und auch durch dieses Dauer-CTG. Also dadurch, dass irgendwie die ganze Zeit CTG geschrieben wird oder dann wird gesagt, oh, wir haben schon 2 Stunden lang kein CTG mehr geschrieben, jetzt leg mal wieder das CTG dran.
Ja, es gibt immer was zu tun, ne?
Mhm.
Ich finde es auch eigentlich Quatsch, warum dokumentiert man nicht im Kreißsaal?
Aber also bei uns wird das so gemacht.
Also
wir dürfen die Akten oder die Kurven oder das Pathogramm mit in den Kreißsaal nehmen und dort dokumentieren.
Wir haben vielleicht 1, 2 Hebammen, die das machen.
Aber ich glaube, weil die sich halt auch gerne am Stützpunkt versammeln.
Naja, und dann wenn man treffen auch mehrere die sich Frauen hat, man nimmt ja nicht die Akten von mehreren Frauen mit in den Kreißsaal. Und wenn du
naja, aber wenn ist. Doch in jedem Kreißsaal die Frau ihre Akte hat.
Ja.
Ich gehe zu der Frau, da liegt die Akte, ich dokumentiere. Ich gehe zu der anderen Frau in den Kreißsaal, da liegt die Akte, ich dokumentiere.
Ich glaube, das ist denen dann zu viel Grenne. Die haben dann lieber alles auf einen Blick und können dann hier dokumentieren und da dokumentieren aber ich bin doch, und alles im Blick haben.
Ach so, ich bin doch viel mehr bei der Frau, wenn ich da dokumentiere, wo auch die Frau ist.
Ja, ja, klar.
Aber dann, wenn sie zum Beispiel nicht mehr wissen, was bei der einen Frau war, müssen sie ja zu ihr reingehen und können nicht einfach am Stützpunkt abwarten, bis nach 2 Stunden wieder irgendeine Sache dran ist.
Genau.
Müssen sie ja reingehen und gucken, wann ist denn hier wieder was dran? Dann haben sie ja Kontakt zu der Frau.
Oh nein!
Dann könnten sie ja mal eine 1:1-Betreuung gewährleisten.
Ich hatte neulich, kam eine Frau zum Geburtsplanungsgespräch, die wollte eigentlich gar nicht in den Kreißsaal. Die will eine Hausgeburt machen und kam nur in den Kreißsaal, um sich einmal vorzustellen für den Fall, dass sie verlegt wird und hatte sich unseren Kreißsaal dafür ausgesucht, für eine potenzielle Verlegung.
Mit der Beleghebamme? Gibt es das bei euch?
Oh, das tatsächlich, das ist eine gute Frage. Aber ja, ich glaube, die Hebamme würde dann mitkommen. Mhm. Also sie hat eine Hausgeburtshebamme. Kann gut sein, dass sie dann auch mitkommen würde, aber wahrscheinlich würde die Geburt dann hier übernommen werden.
Ach so.
Von uns. Und ja, das war eigentlich auch ein ganz cooles Gespräch, weil sie nicht so wie die anderen Frauen, die bei uns gebären wollen, diese ganzen Fragen hatte und was so der Ablauf ist im Kreißsaal und so, weil sie meinte, so eigentlich will ich ja hier eh nicht hin.
Ja.
Und das war eigentlich ein cooles Gespräch.
Erstes Kind, zweites, drittes?
Erstes.
Schön.
Mhm. So Geburtsplanungsgespräche habe ich halt noch gar nicht mitbekommen.
Also es ist auch tatsächlich nicht so spannend generell, weil es gibt halt einen Bogen, der ausgefüllt werden muss, so einen Anamnesebogen.
Und ja, dann, das ist wahrscheinlich den habe ich schon
ausgefüllt, diesen Anamnesebogen.
Nee, die das ich auch noch nicht.
Und dann wird halt gefragt, was sie sich so für die Geburt wünschen. Und meistens frage ich dann, wie die Geburten davor verliefen. Hm. Neulich hatte ich ein Gespräch, da war der Mann dabei, weil die Frau nicht so gut Deutsch konnte. Und dann habe ich sie gefragt, wie lief die Geburt? Und der Mann so, gut. Und ich dachte mir so, typisch. Aha. Und dann hat die Frau angefangen zu lachen und hat gesagt, ja, er hat ja auch geschlafen.
Nein.
Das war ganz witzig. Ja, also genau, ich frage dann, wie die vorherigen Geburten liefen, was sie sich so wünschen, was sie sich so vorstellen und ob sie mit ärztlichem oder ohne ärztliches Personal gebären möchten. Mhm. Und genau. Und
was sagen da die meisten so?
Also bisher haben sie immer noch gewünscht mit ärztlichem Personal.
Ja, seit Beleg-Kreißsaal, ne?
Nee, Hebammengeleitet.
Hebammengeleitet. Warum kann haben die denn einen Arzt
man haben? Kann sich dann das aussuchen und wenn bestimmte Risikofaktoren vorhanden ist, muss halt
ja, okay.
Kann es nicht hebammengeführter Kreißsaal sein.
Ich frage mich halt, warum eine gesunde Frau sagt, ich will einen Arzt dabei haben.
Ich glaube aus Unsicherheit oder
Unwissen.
Ja, oder weil sie das Gefühl haben, dann ist man abgesicherter,
besser versorgt.
Also bei uns kommt der Arzt eigentlich erst dazu, wenn so, ja, in den letzten 5 Minuten oder so, vielleicht letzte halbe Stunde maximal. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil die Ärztinnen haben halt dann auch so einen Plan, was braucht man. Also wenn die Hebamme und ich den Dammschutz machen, dann reicht die Ärztin uns danach die Handtücher für das Kind an und guckt halt auf die Uhr, wann das Kind geboren ist.
Ja, okay, schon praktisch. Das, und so. Das ist schön.
Das ist halt cool.
So. Das war in einem Kreißsaal, in dem ich mein Praktikum gemacht habe, auch so. Dass die Ärzte, das war auch ein Beleghebammenkreißsaal. Und da waren die Ärzte auch immer erst in letzter Sekunde so mit dabei.
Ja, das war uns aber auch.
Und manchmal war das auch so, dass die Hebammen die Ärzte so erst angerufen haben, als praktisch der Kopf schon geboren wurde. Und wir gesagt haben, oh, das Kind ist schon da. Ich habe also so, dass die dann, die Ärzte sozusagen fast gar nicht dabei waren.
Ja.
Okay, bei uns kommen sie auch nur zum Schluss, außer es ist was und die machen ihre MBOs.
Ja.
Eine MBU habe ich bei uns noch nie mitbekommen.
Ich habe schon so viele gesehen, alter Walter.
Also bei uns,
ich habe auch keine Ahnung,
hat das noch nie jemand gemacht irgendwie.
Ich habe in meinem Praktikum auch schon mal dieses Rohr gehalten, ja, durch das dann diese Nadel oder dieser Kratzer geflogen
ist. Der Kratzer. Es ist total ekelhaft. Also was heißt ekelhaft? Nicht, die Frau ist ekelhaft, sondern ich empfinde diese Situation als ekelhaft. Weißt du, die Frau hat Wehen, da ist Geburt und dann wird sie erstmal gelagert in diese Beinhalter, ganz nach oben gefahren, damit der Arzt sich hier auch nicht bücken muss. So, dann thront sie in dem Kreißsaal Scheinwerfer auf die Scheide und dann wird dieses Rohr eingeführt und dann guckt er da, ein Arzt hat da mal voll viel rausgebröckelt noch vorher, irgendwie an, ich weiß nicht, was das alles war, bis er dann am Köpfchen war und dann kratzen die da so rum und versuchen halt das Blut in so ein Ding reinzumachen.
Das klingt wirklich eklig.
Ja, ja, ist es auch.
Es ist auch einfach so
entwürdigend, finde ich.
Keine Ahnung.
Ich habe irgendwie so eine ganz, ganz schlechte Erinnerung.
Also ich hatte neulich eine Situation, also bei der Geburt war ich nicht dabei, aber die CTGs kann man bei uns ja im Stützpunkt sehen. Und das war eine Geburt, bei der da waren immer frühe Dezelerationen für ungefähr eine halbe Stunde. Und dann kam die Ärztin und meinte, dass sie sich jetzt überlegt, eine MBU zu machen. Hat sie gesagt, ach nee, ich warte noch mal eine Stunde ab. Und das fand ich auch ganz cool, weil das Kind hat sich auch erholt und ich meine, es war auch Ende von oder Anfang von AP, also Austrittsphase und es war einfach, das Kind reagiert dann ja auch einfach.
Ja.
Und das Kind kam auch richtig gut zur Welt und auch ohne MBU, das fand ich gut.
Ja, also bin gespannt, wann ich die erste miterleben werde.
Bist du nochmal woanders eingesetzt? Kommst du mal zu uns?
Nee, das nicht.
Aber wo bist du denn noch?
In.
Okay. Ja, stimmt, da bist du dann doch die ganze Zeit,
oder? Du bist in deinem Examen.
So, das letzte, also ich glaube, im Sommer nächsten Jahres bin ich zum ersten Mal da, dann erst auf der Wochenbettstation. Und dann habe ich eigentlich alle letzten Einsätze nur noch
im Kreis. Das ist doch auch eine Riesenklinik, ne?
Ja, mit der Kinderklinik und so.
Kulturschock wird das,
glaube ich. Das wird, glaube ich, mit Kulturschock.
Ja, ich bin gespannt, ob ich noch eine Geburt erlebe.
Überhaupt in der Ausbildung, meinst du? Ja. Hatte denn dein Einspruch, du hast ja Einspruch eingelegt, der Erfolg? Nee. Was haben die denn gesagt? Hast du das gemacht?
Nee, geht ja nicht. Also wenn ich die einzige Schülerin bin oder eine von zwei und die...
Geht schon, aber du machst es ziemlich unbeliebt.
Ja, geht schon, aber ich kann das nicht. Also ich glaube, ich kann nicht diesen Unmut auf mich ziehen.
Ja, gut.
Ich kann das, also ich glaube, du auch nicht, mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich mir denke, da liegt irgendeine Person und die braucht gerade Hilfe und niemand geht zu dieser Klingel, dann kann ich nicht sagen, nee, ich gehe auch nicht.
Ja.
Ich bin...
Ja, ich aber so stabilisieren wir ja das System.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch neulich über, ich habe einen Bericht gelesen über dieses Überstunden machen.
Ja.
Und die Autorin hat gesagt, Überstunden zu machen ist unsolidarisch, weil man dann vermittelt, es funktioniert ja.
Man hält es am Laufen, obwohl alle am Zusammenbrechen sind.
Ja, genau. Und ich...
Ja, verstehe.
Es ist halt schwierig, wenn da so Patienten liegen, die dir halt... Also die liegen mir jetzt nicht ungefähr alle am Herz, aber sind ja Menschen, so, ja, die dann leiden. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe
und
das.
Gerade so Dreibettzimmer. Und dann denke ich mir, boah, das ist sowieso so unangenehm, in einem Dreibettzimmer zu liegen. Ja. Ich habe dann zu sehr dieses Bedürfnis, den Menschen zu helfen, als dass ich das dann... Die Schelle dann ignorieren kann.
Aber gleichzeitig... besteht dieser Zustand ja, weil wir immer wieder das machen.
Ja.
So, wenn es einfach mal nicht funktionieren würde, dann würde sich ja auch vielleicht mal was ändern. Aber wenn alle Frauen in ihrem Mutter-Theresa-Tum immer denken, so, ich kann sie nicht liegen lassen, dann passiert halt auch nichts.
Ja, das stimmt. Aber es geht halt um Menschen.
Ja, also genau deswegen ja. Guck mal, wenn alle mal sagen würden, so no, dann hätten diese Menschen, wir machen es ja für diese Menschen, langfristig, das ist kurzfristig, hilfst du denen, aber langfristig sind da ganz viele Patienten, die genau an dieser Stelle leiden werden, weil wir immer wieder...
Ja, also ich vergleiche das immer gerne so mit Bahnstreik oder so. Ich meine, da warten auch Menschen, aber letztendlich ist halt nicht so schlimm, weil niemand dabei stirbt, wenn er auf eine Bahn wartet. Und dann streiken die und alle regen sich mega auf, weil einen Tag lang keine Bahnen fahren. Aber im Krankenhaus kannst du halt nicht sagen, so, hey, wir streiken jetzt. Wir sind einfach mal einen Tag nicht da.
Es haben ja jetzt welche gestreikt an den Unikliniken in NRW.
Mit Erfolg.
Und das war aber auch eine super harte Zeit für die, ne?
Ja, klar. Also ich glaube, man braucht richtig Eier dafür, so das durchzuziehen.
Ja, es hatte sich dann, die Situation hatte sich dann auch gebessert auf der Wochenbettstation. Also die ersten 2 Wochen waren die Hölle und dann wurde es auch besser, weil dann auch viele aus ihrem Krank wiederkamen, sowohl Examinierte als auch Auszubildende und dann tatsächlich auch wieder ein paar Pflegeschüler dann da waren, was die Sache immer vereinfacht. Deswegen habe ich halt auch so lange auf diesen Kreißsaal-Einsatz hingefiebert und mich drauf gefreut, weil die Wochenbetteinsätze und die Pflegeeinsätze so hart waren. Ja, jetzt mal gucken. Ich hoffe sehr auf eine Geburt heute.
Ich drücke dir die Daumen. Ich auch. Du darfst gerne die von mir übernehmen. Wenn ich heute einen ruhigeren Tag habe, ist das vollkommen okay.
Ich habe das Gefühl, die Zeit rast. So, habt ihr das auch?
Ja.
Ja. Und es sind 1,5 Jahre unserer Ausbildung vorbei. Und stellenweise denke ich, oh Gott. In 1,5 Jahren soll ich fertige Hebamme sein?
Das denke ich mir auch immer wieder. Ich habe irgendwie gefühlt keinen Plan von irgendwas.
Ja, hallo? Ich wenigstens eine 2-Euro-Klausur. Ja, ich habe dasselbe Gefühl gehabt. Und dann habe ich mir jetzt das Hebammenprüfungsbuch gekauft. Mhm. Für ein Svanja als PDF, weil ich dachte, du fängst einfach jetzt schon an, dich für die Prüfung vorzubereiten.
Das ist eigentlich voll schlau.
Und ich lese die ersten 3 Fragen und denke so, ich weiß gar nichts. Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Hast du die PDF einem zukommen lassen?
Ja, sichi. Nein, auf gar keinen Fall. Daten, Urheberrecht und so.
Ja, das stimmt. Ich kaufe es mir einfach selber.
Genau.
Ich auch.
Ich lasse es euch auf keinen Fall zukommen. So viel ist gesagt.
Danke.
Ja, aber das ist krass. Mm. Und dann habe ich auch wieder hier angefangen, habe ich ja erzählt, mit diesen Anki-Karten. Ich habe jetzt so geile Anki-Hacks, ne? Ich habe prokrastiniert. Ich wollte eigentlich lernen und dann habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, um Anki so ein bisschen besser zu verstehen. Dann habe ich mir einen schönen Hintergrund gemacht. Und so ein paar Gimmicks noch eingebaut, Add-ons. Ja. Aber jetzt kann ich starten. Cool. Kann ich dir gleich mal zeigen, meinen Anki-Hintergrund.
Das ist doch cool.
Ja. Und dann habe ich gestern, ich bin ja mit einer Mitschülerin von uns auf der Neo. Das ist auch immer geil, wenn man einfach Leute dabei
hat. Ja. Ja. Aber es war schön, sich mal wieder mit euch auszutauschen.
Toll.
Ja, wie liefen eure Kreißsaal-Einsätze, nachdem ihr das letzte Mal vor 8 Monaten im Kreißsaal wart, wenn ihr auch solche Situationen hattet? Wie geht's euch nach trockenen Phasen und vor allem, wie geht ihr damit um, wenn so eine richtige Geburtenflaute ist und ihr keine Geburten seht? Wie geht ihr mit eurem Frust um und wie fühlt ihr euch, wie bereit fühlt ihr euch, Hebammen zu werden?
Das ist eine spannende Frage.
Ja. Wie immer freuen wir uns auf den Austausch. Ihr findet uns auf Instagram unter dievenwg. Könnt uns da gerne immer schreiben und wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
Tschüss!
Bis zum nächsten Mal in der Wien.